Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir befinden uns immer noch im 2. Jahrhundert, Pi mal Daumen, in Nordindien, Pakistan, Afghanistan, wenn ihr euch erinnert. Und ich habe das nochmal alles mitgebracht. Ein guter Einstieg sind die Prajnaparamita-Texte, so 1. Jahrhundert. Mit 2. Jahrhundert Nagarjuna, der Begründer der großen philosophischen Richtung Madhyamika, den ich letztes Mal nicht dabei hatte, an Shigao. Das war ein Mönch, der ist von nördlich Pakistan, so die Ecke, rüber über die Seitenstraße nach China, 2. Jahrhundert. Das war einer der ersten Übersetzer in China. Dann, was wir da alles hatten, 3. Jahrhundert, Buddha Natur, Tathagata Garba Sutra, dann die Rolle der Laien, Vimalakirti, dann das Lotus Sutra, alles 2., 3. Jahrhundert. Das war alles so vom letzten Mal. Und dann kommt 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert und dann kommt Vasubandhu. Und Vasubandhu ist einer der wichtigsten Mahayana-Lehrer überhaupt. Das bildet sich dadurch ab, dass der Nagarjuna ein Patriarch in der Zen-Patriarchenliste ist und der Vasubandhu auch in der Zen. Also ich glaube, Vasubandhu hat Nummer 21 und Bodhidharma war der 28. Patriarch. Und das zeigt, dass alles darauf aufbaut. Er hat einen Halbbruder, Asanga. Und die beiden haben diese zweite große buddhistische Richtung begründet, und zwar das Yogacara, was unser heutiges Thema ist. Beziehungsweise wir beginnen jetzt damit. Für das Yogacara gibt es verschiedene Begriffe. Das ist auch interessant. Ich weiß nicht, warum es da verschiedene Begriffe gibt. Aber Yogacara heißt übersetzt Yoga praktizieren. Praxis des Yoga oder Yoga praktizierende. Aber es gibt noch zwei andere Begriffe. Und zwar die anderen Begriffe ist einmal Chittamatra. Und Chittamatra bedeutet, Chitta ist der Geist und Matra heißt offensichtlich nur. Das heißt nur Geist, Schule. Ja, also es ist wahrscheinlich eher der kognitive Aspekt von dem Herzgeist. Also das ist dieser Begriff, den wir das letzte Mal auch hatten. Das ist dieses Schriftzeichen mit den vier Dingern, mit den vier Herzkammern. Xian auf Chinesisch und ist die Übersetzung Herzgeist und kommt von Chitta, was auch eigentlich mit Herzgeist übersetzt werden muss. Und von Textzusammenhang zu Textzusammenhang hat es manchmal eher den emotionalen Herzaspekt und manchmal eher den kognitiven Aspekt. Hier bei dem Begriff Chittamatra ist es also die klassische Übersetzung nur Geist, Schule oder Only Mind. Und die dritte Benennung ist Vijnanavada, und Vijnana ist Bewusstsein. Und Vada ist, wie beim Theravada, ist der Weg, also der Weg des Bewusstseins. Klingt ziemlich beknackt, aber meint, dass der Hauptpunkt des Weges auf dem Bewusstsein oder auf den Konzepten des Bewusstseins basiert. So, das ist also eine Richtung, drei Namen. Das ist so unser, um das ganze Bild noch vollständig zu machen, zum gleichen Zeitpunkt gibt es also zwei Richtungen noch. Also auch 2. Jahrhundert ist die Avatamsaka Sutra. Also das ist auf Chinesisch Huayan. Und das ist die Richtung, die sagt, dass alles miteinander verbunden ist. Dass es sozusagen keine Trennung ist, sondern alles ist miteinander verbunden. Ist ein großes Thema bei Thich Nhat Hanh. Und auch dann später beim Zen. Ja? Und was dann noch interessant ist, also 4. Jahrhundert, das ist so in dieser Größenordnung, gibt es einen Text, und das ist das Lankavatara Sutra. Und das ist deswegen interessant, weil diese ganzen verschiedenen Konzepte münden alle in das Lankavatara Sutra. Das heißt, das findet man alles dort drin. Und das Lankavatara Sutra ist deswegen interessant, also nicht nur deswegen, sondern auch für unser Thema, weil er hier seinem Nachfolger, also Bodhidharma, seinem Nachfolger das Lankavatara Sutra übergeben hat. So, Obwohl Zen eigentlich sagt, das ist die Übertragungslinie außerhalb der Schriften und die Texte sind alles nicht so wichtig und überhaupt, aber trotzdem ist die Geschichte, gehört die da zusammen. Das heißt, im Zen finden wir über das Lankavatara Sutra sämtliche Konzepte, die hier davor passiert sind in Nordindien, finden wir sozusagen im Zen drin. Das muss man wissen. Ja, wenn die auch sagen, alles nicht wichtig, aber es ist sozusagen die Basis oder das Fundament, auf dem das aufbaut. Dann, in dem gleichen Zeitraum, 400, wandert Kumara Jiva, heißt er, auch, also da der sagt man auch, der war Khotan oder irgendwie in einen dieser Stadtstaaten, die alle buddhistisch waren zu dem Zeitpunkt, der wandert in die Hauptstadt nach China und begründet auch dort eine Übersetzungsschule. Und das sind die klassischen Übersetzungen, die besten Übersetzungen, die heute noch fast gültig sind, also die über Jahrhunderte gültig waren. Er, Anxin Gao, die Qualität der Übersetzung war nicht so besonders, sagt man. Das heißt, alles, also die Standardübersetzung kam von ihm. 343 bis 413 vor Bodhidharma noch. Das ist wichtig zu wissen. Ja? Also das heißt, in China gab es, und denen ihr Schwerpunkt war im Prinzip einerseits Madhyamika, also das, was Nagarjuna, also Prajnaparamita-Texte, und ein bisschen wahrscheinlich, weil das ja relativ neu noch war, also Yogacara. Aber die hauptbuddhistische Richtung war eigentlich die Prajnaparamita-Texte zu dem Zeitpunkt. Ja? So, das ist so, also so ein bisschen historisch Orientierung. Und weg mit euch. So, jetzt kommt Inhalt. Inhalt.
Und dieses
Lankavatara Sutra, ja?
Das ist nicht übersetzt worden von den beiden. Oder ist das erst später gekommen, oder?
Gute Frage. Muss ich nachschauen. Habe ich nicht jetzt im Kopf, wie die Übersetzungslinie da läuft? Ja, muss ich nachschauen. Also, die Texte, die zwar, sagt man, ja, also in Indien teilweise ja auch entstanden sind oder dann am Weg auf der Seitenstraße, die gab es zwar, aber die hatten keine Relevanz für Indien. Das heißt, die sind dann teilweise erst in China sozusagen zum Schlager geworden. Ja, das ist ganz interessant. Also zum Beispiel die reine Landschule, die sich aufs Lotus-Sutra beziehen, hat in Indien relativ wenig Relevanz, ist dann nach China marschiert und auf dort und dann in späterer Folge in ganz Südostasien ist es der bekannteste und weit verbreiteste Ansatz. Und beim Huayang genau das gleiche, also beim Avatamsaka Sutra, sagt man, das ist da irgendwie im Gandhara, da die Ecke, irgendwo hin entstanden. Hat aber dort keine Relevanz, ist nach China gewandert und ist dort dann als eigene Huayan-Schule begründet worden. Also, und im Zen genau das Gleiche, ja. Also es gab überall, gab es also meditierende Mönche, ja. Aber es war nie eine eigene Schule in Indien. Und erst als es dann also nach China kam, ist es eine eigene Schule geworden. Das ist sozusagen das Interessante daran.
Das ist ja wirklich interessant, weil Indien war ja eigentlich viel näher jetzt zu Gandhara und das war ja daneben. Die sind diesen weiten Weg, 1000 Kilometer noch länger gegangen. Und dort ist es erst geworden. War das deswegen, weil Indien den Hinduismus und Anführungszeichen hatte? Kann schon sein, oder? Das ist da nicht so verstanden wurde.
Das ist eine super Frage, aber ich habe überhaupt keine Antwort darauf. Also da kenne ich mich dann zu wenig aus, warum das also in China so gut funktioniert hat und in Indien nicht. Also das ist, also da muss man sehr in die Details gehen. So weit bin ich noch nicht. Also ich bin ja froh, wenn ich so einen Überblick habe.
Ich kann mir vorstellen, dass es in Indien schon eine sehr gute Basis gegeben hat. Und das schwer war für diese neue Richtung, die neuen Ideen dort Fuß zu fassen. Und die neuen Ideen aber dann nach China gekommen sind und dort eingeschlagen haben, weil diese Basis nicht da war.
Ja, das glaube ich eben auch.
Ja, ja.
Das ist ja schon die Basis, die in Indien gab. Ja,
ja.
Eine starke alte Basis.
Ja, und sehr stark textorientiert.
Ja.
Und da hast du recht. Und die sind dann sozusagen nach China gekommen und hatten nicht dieses Fundament und haben dann sozusagen neu kreativ.
Da war mehr Leerheit sozusagen und Offenheit.
Ja.
Und da ist dann das aufgesagt worden, eben diese neue Landschulen und alles andere.
Reine Landschulen.
Reine Landschulen,
ja. So kann ich es mir vorstellen.
Ja. Ja, also ist sehr spannend. Gut. Nee, also ich muss nicht für heute fertig werden. Wir haben ja noch Termine. Also ich meine, das ganze Problem bei diesen historischen Geschichten ist, dass die nicht. Also es gibt da keine Zeitzeugen. Das heißt, da gibt es viel Spekulation, es ist extrem viel verloren gegangen. Und die einzigen, die wirklich detailliert Dinge aufgeschrieben haben, das waren die Chinesen. Also die haben eine Historie, also die haben sozusagen schon, also vor Christus, ja, also zu Konfuzius Zeit schon, ja, 5. Jahrhundert, haben die schon sehr detailliert Buch geführt, welcher König was wo gemacht hat, sich mit wem getroffen hat, wer da wohin kam und wer was gesagt hat und so. Also das ist eigentlich die einzige Tradition, die das sozusagen so lange schon macht, ja. Also ich meine, 5. Jahrhundert, da haben wir hier noch in Höhlen gesessen und unser Schnitzel gebraten oder so. Ja, also das ist so ein bisschen der Vergleich. Das heißt, die haben dann eine ganz andere Kultur, also von Historie. Und in Indien war das nie ein Thema, weil diese Texte eigentlich nicht historisch zu lesen sind, sondern es sind, also ich würde jetzt mal sagen, es sind eigentlich Lehrgeschichten und es geht um die Umsetzung, damit bei dem Schüler was passiert und er auf seiner spirituellen Reise weiterkommt, aber nicht als Abbildung, dass es wichtig ist, dass so und so ein Vielsten der über die Straße gegangen ist und da was gemacht hat und so. Das war einfach nicht so interessant, sondern interessant war eher, die Geschichten, sage ich mal, als Lehrgeschichten zu benutzen, durchaus mit historischem Hintergrund, aber selbst das ist heute ganz schwer nachzuschauen, also von wann wirklich welche Texte kommen. Das kommt man dann, also macht man meistens über irgendwelche Gräber, die man findet, und dann findet man alte Texte und man weiß, das Grab ist von dem und dem und der hat dann und dann gelebt und dann gab es den und den Text schon. So. Und dann hat man so ein bisschen so eine zeitliche Zuordnung, aber bei den Texten steht ja überall nirgends denn also das Entstehungsdatum drauf, weil die ganzen buddhistischen Texte fangen alle gleich an, und zwar der Buddha hat gesagt, ja, oder der Bodhisattva sowieso hat gesagt und suggeriert, dass das alles Ursprungstexte vom Buddha waren. Und das ist aber halt aus unserer historischen Perspektive nicht der Fall. Aber man kann natürlich von der Logik her sagen, okay, das ist etwas, was sozusagen im buddhistischen Kontext der Buddha hätte sagen können. So irgendwie das heißt, das spiegelt immer auch so eine Entwicklung wider, wie sich Dinge geändert haben, aber die, um dann sozusagen autoritativ zu sein, um ernst genommen zu werden, haben sie halt gesagt, okay, das ist vom Buddha. Ja, das kommt vom Buddha. Also so werden halt immer irgendwie neue Dinge werden oft über Vergangenheit gerechtfertigt. Das ist so ein Grundmechanismus. Und bei den buddhistischen Texten ist es, also wenn du heute mit dem tibetischen Lama sprichst und fragst, die Prajnaparamita-Texte, von wann sind die denn? Ja, die sind vom Buddha erzählt worden. Das ist für den ganz normal. Ja, und dann, also weil der einfach nicht so westlich historisch denkt. Die Chinesen waren da anders. Die haben sehr wohl, also westlich historisch müsste man sagen, gedacht. Das ist das Interessante. Deswegen hat man da viele Aufzeichnungen, die jetzt erst in den letzten Jahren von der westlichen Sinologie entdeckt werden. Ja, das ist sozusagen alles Neuland eigentlich. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, ja. Also der Richard Wilhelm zum Beispiel, ja, ein ganz bekannter Übersetzer vom I Ching und von Laozi und vom also Zhuangzi, also wesentliche daoistische Texte, und Konfuzius hat er übersetzt, in den 20er, 30er Jahren. Und da ist erst in auf der Frankfurter Universität ein Lehrstuhl für Chinesisch für ihn gegründet worden. Davor gab es das überhaupt nicht dort. Ja, also das ist sozusagen, das war vor 100 Jahren, Pi mal Daumen erst. Und der hat natürlich seine christliche Perspektive in die Texte mit hineingebracht. Und dann musste erst die nächste Generation wieder aus einer anderen Perspektive die Dinge interpretieren, und das waren dann halt die Hippies, also Alan Watts. Ja, der hat sozusagen aus seiner Hippie-Perspektive 50er, 60er Jahre, also es war eigentlich so ein Pionier für die Hippies, also mit Jack Kerouac und wie sie alle heißen, und der hat sozusagen dann die gleichen Texte oder Daoismus aus seiner Hippie-Perspektive interpretiert, ja, und dann gibt es sozusagen Leute, die ihn rezipiert haben, also ihn gelesen haben, davon begeistert waren, dann Sinologie studiert haben, Professoren geworden sind, und die interpretieren sozusagen in der nächsten Generation die Texte wieder aus ihrer vielleicht eher neutraleren Perspektive, mit viel, viel, viel mehr Wissen. Also das ist so, das muss man immer so ein bisschen mitdenken, wann hat die Person gelebt, aus welchem, mit welcher Brille interpretiert sie die Texte, und wie ist die so, also die, also wie haben sich die Übersetzungen auch geändert? Ja, also wenn du den gleichen Text von verschiedenen Autoren aus verschiedenen Zeitepochen dir die Übersetzung anschaust, siehst du dann sozusagen die Unterschiede. Ja, also mit, ja, also das ist so, wenn man sich die Publikationsliste anschaut, jetzt über Daoismus zum Beispiel, dann wird man feststellen, in den letzten 20 Jahren erst ist irre viel publiziert worden zu den Themen. Ja, vorher ist, und das alles auf Englisch eigentlich, also kaum was auf Deutsch, also da ist total viel Bewegung und es werden ganz viele neue Sachen übersetzt, und da muss man sozusagen, wenn man dann schaut, okay, wo kommen dann irgendwelche Qigong-Lehrer her aus China oder so, und wenn die von Festlandchina kommen, dann muss man wissen, dass sozusagen der Daoismus im Festlandchina in den letzten 100 Jahren eine sehr interessante Dynamik entwickelt hat. Und zwar, das war sozusagen bis 1912, Pi mal Daumen, als also das Kaiserreich eingegangen, das chinesische Kaiserreich gefallen ist. Da war er auf einmal irgendwo, das ist halt dann irgendwie noch weitergelaufen, bis dann es den Bürgerkrieg gab, beziehungsweise also Mao Zedong dann 45 oder 50, weiß nicht genau, gewonnen hat. Und dann haben die auch noch irgendwie weitergemacht, und dann kam die Kulturrevolution in den 60er Jahren. Und da sind die ganzen Klöster und die ganzen daoistischen Lehrer sind also umgebracht worden, beziehungsweise also mussten also dann als Bauern arbeiten und so. Das heißt, da ist so viel zerstört worden an, ja, also an Wissen, an Texten, an Tempeln, an mündlicher Überlieferung. Und dann hat sozusagen die KP also die Kapé China, die haben dann entdeckt, dass also diese manche Übungen, und zwar das Qigong, dass das für die Gesundheit gut ist. Und dann haben sie sozusagen diesen Gesundheitsaspekt extrem gefördert, und aber das Spirituelle eigentlich weggelassen. Ja, und dann so und so, also das ist, ja, also, ja, gibt es halt viel Dynamik. Also, das ist, ja. Und wenn man heutige, also noch lebende Lehrer liest, chinesische Lehrer, die vom Festland kommen, da muss man immer mitdenken, der ist natürlich auch unter Kontrolle von chinesischer KP. Ja, also der kann nicht wirklich frei reden oder so, sondern der muss immer noch selbst auch mitdenken, kann mir das irgendwie, kann mir daraus ein Strick gedreht werden von dem, was ich da jetzt im Westen sage, die mich halt hier eingeladen haben oder so. Also das ist so, ja, also deswegen ist das, ist so viel Interpretation dabei, und einfach viel verloren gegangen. Das ist, ja. Und das hat also Indien für 4. bis 5. Jahrhundert genauso betroffen wie halt durch die Kulturrevolution. Also das ist unglaublich, was da verloren gegangen ist. Und auch diese mündlichen Traditionen. Ja. Und in Tibet genau das Gleiche. Ja, also in Tibet auch, die haben es halt geschafft bis in die 50er Jahre, dann sind die Chinesen einmarschiert, und dann haben die auch alles niedergemacht und die Mönche in die KZs gesperrt, und viele sind geflüchtet, die dann die Tradition sozusagen in Dharamsala oder in Nordindien oder in Kathmandu am Leben erhalten haben, aber das ist ein winziger Ausschnitt nur. Und die Klöster sind niedergebrannt worden und so. Und dann haben halt die Chinesen irgendwann mitgekriegt, ah, das ist super für die Touristen. Bauen wir ein paar wieder auf, malen die schön an und stecken sozusagen den Kartenabreißer in so eine Robe, ja, damit die Touristen dann auch schöne Fotos machen können mit so einem Mönch. Aber das ist alles halt ein bisschen so Schauspiel. Und das ist mit dem Daoismus in China, in Festlandchina wahrscheinlich ähnlich gelaufen. Ja? Dass sie erst die ganzen Einsiedeleien als mögliche hingemacht haben und dann merken sie, ah, Tourismus, und dann bauen wir das wieder so ein bisschen auf und dann wird das ein Museum. Aber es ist... Also das ist so... Es ist unglaublich, was da verloren gegangen ist. Ja. So, das hast du davon, dass du gefragt hast. Machen wir nächstes Mal. Also, einen Punkt will ich schon noch machen. Also, es ist Wiederholung. Und zwar die Skandas. Ja, also vielleicht noch zu Vasubandhu. Warum ist der so spannend, oder warum finde ich den so spannend, oder ist er generell spannend? Er ist deswegen generell spannend, weil er, was ich ja schon erwähnt habe, einige Mal, er ist eigentlich aus dem Hinayana, er war Hinayana-Mönch, und zwar aus der, wie hieß diese große Gruppe, Savastivadins, und die waren also in diesem Nordindien-Ding, war das die beherrschende Hinayana-Schule. So, Hinayana als der Überbegriff für ganz viele verschiedene Schulen, die sich halt auf die Urtexte des Buddhismus beschäftigt haben. Zum Beispiel Pali-Kanon, aber den Pali-Kanon gab es auch auf Sanskrit. Ja, gab es auch einen Sanskrit-Kanon, der aber nicht vollständig überliefert ist. Anyway. Auf jeden Fall, er war Spezialist für das Abhidharma. Und das Abhidharma beginnt eigentlich in den Lehrreden des Buddha mit zwei Konzepten. Und das eine Konzept sind die Skandhas und das andere Konzept ist die bedingte Entstehung. So. Für uns reicht, dass wir uns die Skandhas nochmal vergegenwärtigen. Und wenn ihr euch erinnert, die beginnen also mit dem äußeren Objekt. Und das trifft also in psychologischen Dingen mit Kontakt zusammen. Und dann gibt es sozusagen diese spontane Reaktion, also das, was ich hier mit Gefühl übersetzt habe, also Vedana plus minus als wie auch immer. Dann gibt es gleichzeitig gibt's diese Wahrnehmung, dass ich das wahrnehme, was da passiert. Oder man macht das umgekehrt, also wie auch immer. Und Wahrnehmung heißt also, ich ordne das kognitiv irgendwie so ein. Und dann gibt es auf Basis von dem Vedana gibt es die Geistesfaktoren. Und die Geistesfaktoren, bei denen ist in der Regel immer auch, und das ist für uns interessant, ist ein Handlungsimpuls verknüpft. Das heißt, das ist für uns deswegen interessant, weil das Vedana in der Regel automatisiert auftaucht. Und oft auch die Geistesfaktoren, zumindest die negativen. Und trotzdem haben wir in dem Augenblick, selbst wenn die negativen Geistesfaktoren aufgetaucht sind, wie Ärger, Wut, was auch immer, haben wir die Möglichkeit, diesen Prozess zu unterbrechen. Und das ist eigentlich eine der Hauptmechanismen, die im MBSR gelehrt werden. Sprich, wach zu sein, mitkriegen, was passiert im eigenen Geist und nicht dem Handlungsimpuls für unangenehme Gewohnheitsmuster zu folgen. So, das heißt, mögliche Geistesfaktoren sind Gier, Verwirrung, was auch immer. Und das letzte Skanda ist das Bewusstsein. Und die klassische Unterscheidung bei den Bewusstseinen im Pali-Kanon ist, dass es 6 Arten von Bewusstsein gibt. Und zwar Sehbewusstsein, Geschmacksbewusstsein, Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Denkbewusstsein gibt es und Nummer 6?
Tasten,
genau. Sinnesbewusstsein. Ja. Und das ist sozusagen, das ist Pali-Kanon, also Hinayana, klassisches Hinayana. Und ja. Und da hat Vasubandhu ein riesiges Werk geschrieben. Also in der englischen Übersetzung sind das 4 Bände insgesamt vielleicht so dick, das Abhidhamma Koshana. Und das ist die Grundlage für sämtliche Mahayana-Schulen. Also seine Interpretation von, also vom Abhidhamma eigentlich. Das ist meines Wissens in Sanskrit ursprünglich verfasst worden und gibt's. Die erste Übersetzung war in Französisch und irgendein Ami hat dann die französische Übersetzung, glaube ich, ins Englische übersetzt. Also, weiß ich nicht ganz genau. Aber das ist so ein bisschen die Ausgangsbedingungen. Und dann, irgendwas ist dann mit dem Vasubandhu passiert. Niemand weiß was. Auf jeden Fall hat er offensichtlich dann angefangen, auf Basis, das nimmt man an, auf Basis seiner Meditationserfahrung dieses System zu erweitern. Und da gibt es jetzt 2 spannende kurze Texte, die ich übersetzt habe, also aus dem Englischen halt so quergelesen. Und da möchte ich beginnen, weil in diesem, also der erste Text heißt 30 Verse über das Bewusstsein. Von Vasubandhu. Ja, also sind hier 3 Seiten. Also kann man schaffen. Und wir haben dort im ersten Teil haben wir das Abhidhamma, also die erweiterte Variante von den Skandhas, sage ich jetzt mal. Das ist ganz interessant, weil, Punkt. Und im zweiten Teil geht er dann zum Yogacara über und bringt also die Hauptaussagen des Yogacara. Und deswegen finde ich diesen Text so spannend, weil da beides zusammen ist und das spiegelt seine Biografie wider. Weil er ist als Yogacara-Begründer in die buddhistischen Annalen eingegangen. Das ist das Spannende. Wie viel haben wir denn? Wollen wir noch einen kleinen, noch einen kleinen Punkt? So, ich lese vor, wenn ich es lesen könnte. Alles, was als Selbst oder anderes wahrgenommen wird, geschieht in dem sich verändernden Bewusstsein. So, alleine dieser eine Satz dreht Hinayana schon um. Warum? Weil der Pali-Kanon eigentlich von einer dualistischen Sichtweise ausgeht. Sprich, da gibt es die äußere Welt, die äußere Form. Und hier gibt es mich, der das halt so wahrnimmt und so. Und er sagt aber, also er beginnt seinen Text, alles, was als Selbst oder anderes wahrgenommen wird, geschieht in dem sich verändernden Bewusstsein. Also in meinem sich verändernden Bewusstsein. Das heißt, ich kann überhaupt keine Aussage über die äußeren Dinge machen. Selbst die äußeren Dinge sind auch Teil meines Bewusstseins. Oder kriege ich nur wahr über mein Bewusstsein. Das ist das Neue. Und deswegen Jitamatra, nur Geistschule. Ja, wobei wir uns diesen Begriff dann Jitta noch genauer anschauen werden. Aber erstmal, oder nur Bewusstseinsschule. Das heißt, alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir nur über unser Bewusstsein wahr. Punkt. Und damit hat er sich sozusagen von Hinayana verabschiedet. Erste Zeile. Zweite Zeile. Diese Veränderung, also, und der andere Punkt im sich verändernden Bewusstsein, okay, das ist jetzt nicht neu, mit, dass sich alles verändert, ja, das ist Nona. Diese Veränderungen haben drei Aspekte. Das ist jetzt auch interessant. Das Reifen des Karmas, das Bewusstsein eines Selbst und die Repräsentation von Sinnesobjekten. So, das heißt, im Hinayana gibt es 6 Formen von Bewusstsein. Er sagt aber, es gibt noch 2 weitere. Weil nämlich in der Zeit, also offensichtlich im 4., 5. Jahrhundert, gab es die Frage, wenn das sozusagen unser Geistesprozess ist, ja, also eigentlich die 4 Dinger, wie funktioniert das dann eigentlich mit dem Karma? Hallo? Ich meine, woher ist denn in diesem Prozess unsere Vergangenheit abgespeichert? Wie, also das kann durch dieses Konstrukt kann das nicht wirklich erklärt werden. So, also da haben sie ziemlich gegrübelt in ihren Retreats. Und er und, also ich weiß nicht, ob das seine Idee war, aber er formuliert es halt in seinem Text so, es gibt ein 7. Bewusstsein, 6, 7, ja, ein 7. Bewusstsein und das ist, das nennt er Speicherbewusstsein. Alaya heißt das auf Sanskrit. Und dieses Alaya, in diesem Alaya werden sämtliche Samen unserer Handlungen und Folgen unserer Handlungen abgespeichert. Das ist wie so eine riesen Festplatte, müsste man sich das vorstellen. Und es nennt, also die deutsche Übersetzung dafür ist Speicherbewusstsein. Was haben wir dann noch? Noch mehr. Ja. Und das nächste, was also er sagt, wo ist mein Text? So, das also und in diesem Speicherbewusstsein, also weiß man nicht, wo das wirklich ist. Aber es muss sozusagen irgendwo eine Instanz in unserem geistigen Dings da geben, wo also die Folgen bzw. unsere Handlungen abgespeichert werden, die dann sozusagen in der Zukunft wieder die Samen für weitere Handlungen sind. Und das ist ja der Begriff des Karma. Ja, also Ursache und Wirkung. Also ich mache was und dann gibt es die Folgen daraus. Und das haben sie mit diesem neuen Begriff. Und das ist spezifisch Mahayana. Das gibt es nur im Mahayana, nicht im Hinayana. Also auch nicht im Theravada. So, also das ist, und dann haben sie sozusagen, das nächste Problem war, wenn das immer so ein Prozess ist, ja, und das Bewusstsein ja auch so definiert wird, dass das nur im Moment entsteht und im nächsten Moment kommt ein anderer Bewusstseinsmoment, dann kommt ein anderer Bewusstseinsmoment, dann kommt ein anderer Bewusstseinsmoment. Das heißt, dieses Modell der Skandhas beschreibt nur einen Prozess. Ja gut, aber wenn das ein Prozess ist, wie kommt es, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin eine Person? Hallo? Ich meine, wenn es nur ein Prozess ist, kann es dann irgendwie, ist es keine Antwort auf diese Frage. Ja, also was haben sie gemacht? Nicht blöd, wie sie sind. Sie haben einfach ein achtes Bewusstsein kreiert. Und das nannte sich Bewusstsein eines Selbst oder Manas. Und jetzt haben wir acht Bewusstseine. Und das ist die Grundlage aller Mahayana-Schulen. Und dieses achte Bewusstsein ist mit vier Trübungen verknüpft. Das ist nämlich das Interessante. Also einmal einem Selbstbild, das heißt also, dass ich so eine Vorstellung habe von mir selbst, wie ich bin. Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Also wir konstruieren ja unsere Persönlichkeit oder unsere uns selbst. Dann also die Illusion eines Selbstes, das heißt, dass also ich getrennt bin von dem Rest der Welt. Dann das Phänomen, dass ich auf mich selbst stolz bin. Hochmut, okay. Und Eigenliebe. Und das sind die vier Trübungen, die also zusammenhängen mit diesem Bewusstsein eines Selbstes. Ja, und also in dem Text werden also diese sechs Bewusstseine, die nennt er also Repräsentanten oder Repräsentationen von Sinnesobjekten. Ja, das sind die sechs. Also insofern haben wir insgesamt acht Bewusstseine und ja. Und wenn ihr ein bisschen Thich Nhat Hanh gelesen habt, dann findet in vielen seiner Texte, findet ihr dieses Modell von Samen, Handlungen als Samen und welche Samen gieße ich und welche Samen füttere ich und so. Das kommt alles von diesem Begriff des Speicherbewusstseins. Ja, das ist sozusagen das Konstrukt, wo man das erklären kann, wie das Karma funktioniert. Und das Interessante ist, in der heutigen Psychologie ist das genau das Gleiche. Das heißt, wie in der Psychologie gehen wir ja auch davon aus, dass sämtliche Handlungen, alles, was wir erleben, wird irgendwo abgespeichert. Und daraus entsteht dann wieder unser neues Handeln. Entweder spontan oder über Gewohnheitsmuster. Also sehr ähnlich eigentlich, ja. Und wir gehen halt davon aus, dass es halt irgendwie im Gehirn verschaltet ist und verknüpft und so und dann da die Information drin ist. Ja. Okay. So, die ersten gehen schon, ich glaube. Ach so, okay. Ja, also dann würde ich das vielleicht erstmal so stehen lassen, dann haben wir einen Schritt schon mal geschafft. Danke.